Liebe Feiertagsinteressierte und Frühlingsbewegte, in dieser Freigeist-Folge, die gerade zu Ostern 2024 erscheint, will ich auch genau darüber reden. Was ist Ostern? Was kann es? Was soll es sein? Wie wollen wir mit diesen Feiertagen umgehen? Und dabei meine ich nicht, wollen wir Verwandte treffen, wollen wir essen gehen oder einen Ausflug machen, sondern wie wollen wir damit gedanklich umgehen, weltanschaulich und kulturell? Zunächst einige Worte zur religiösen Ostertradition. Ostern ist aus christlicher Sicht das höchste Fest des Kirchenjahres. Und es fügt sich wie folgt ein in dieses Kirchenjahr. Vor Ostern liegt die Fastenzeit, die mit Aschermittwoch beginnt und angeblich 40 Tage dauert, um an die 40 Jahre dauernde Wüstenwanderung des Volkes Israel zu erinnern und an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht haben soll. Es wäre übrigens unfair, ihm zu unterstellen, dass er sich dabei einen Sonnenstich geholt hat, der ihm dann eingegeben hat, dass er Gottes Sohn sei. Denn das hat er wahrscheinlich selber gar nicht geglaubt. Die Gottessohnschaft wurde ihm nach seinem Tod von Paulus und anderen angedichtet. Wie auch immer, ich sagte angeblich 40 Tage, denn in der Tat, wenn man nachrechnet seit Aschermittwoch, dann kommt man auf 46 Tage bis Ostersonntag. Was ist da los? Nun, in dieser Fastenzeit, katholisch heißt es Fastenzeit, evangelisch heißt es Passionszeit, da werden die Sonntage nicht mitgerechnet. Das muss man natürlich wissen. Also lassen wir die 7 Sonntage, die da drin sind, weg. Dann kommen wir allerdings immer noch nicht auf 40, sondern nur auf 39 Tage. Und das liegt nicht daran, dass 2024 ein Schaltjahr ist. Den 29. Februar, den hatte ich schon mitgezählt. Nein, es liegt an der biblischen Art der Zählung. Man nimmt nicht zeitliche Abstände und drückt diese dann in der Anzahl der Tage aus, die dazwischen liegen, sozusagen in Kardinalzahlen, wie wir das gewohnt sind, sondern man nimmt Ordinalzahlen. Man zählt also durch, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Und dann ist der 40. Tag in der Tat genau der, wenn man die Sonntage weglässt, der in 39 Tagen Abstand vom ersten Tag liegt. Und dann kommt man am Ostersonntag raus. Uff, die Länge der Fastenzeit haben wir jetzt also verstanden. Aber was ist ihr Sinn? Tja, was kann generell der Sinn von Fasten sein? Das könnte etwa, ich sag's mal so, das könnte eine Modulation der Intensität der Lebensvollzüge sein, um einen vorherigen Konsumüberschuss zu kompensieren. Zu viel Essen in der Weihnachtszeit, zu viel Spaß in der Faschingszeit, zu viel nutzlose Pseudoinformationen, deswegen Handyfasten oder Internetfasten, gibt's ja alles heutzutage, um wieder in ein verträgliches Maß zurückzufinden. Physische und psychische Gesundheit wäre dann das Ziel. Dann könnte man immerhin einwenden, dass man ja gleich beim Normalmaß hätte bleiben können, dann bräuchte man nichts zu kompensieren. So betrachtet richten sich Fastenaufrufe dann also gar nicht an alle, sondern nur an die, die es nötig haben. Wer schon schlank ist, braucht nicht abzunehmen. Wer schon miesepetrig ist, braucht nicht noch zusätzlich in den Keller zu gehen. Und wer ohnehin schon wortkarg ist und von Haus aus mit niemandem redet, der braucht auch kein Handyfasten. Und naja, eine bestimmte Zeitspanne müsste dann ja auch nicht für alle vorgegeben werden. Das gilt auch nicht nur fürs Christentum, sondern für alle Weltreligionen, in denen gefastet wird. Aber wo kommen wir dahin? Dann könnte ja jeder fasten, wann es ihm beliebt. Ich meine, gut, man schreibt den Menschen ja auch nicht vor, wann sie ins Fitnessstudio gehen. Einer meiner Freunde geht zum Beispiel gern nachts ins Fitnessstudio. In München geht das. Aber das hat jedenfalls keine religiösen Gründe. Religiöse Gründe, aha. Wir kommen zum Punkt. Es geht bei der christlichen Fasten- oder Passionszeit natürlich um Jesus Christus. Man soll sich einschränken, um das Osterfest als umso größeren Kontrast, als umso strahlender erleben zu können. Es geht ja im ganzen christlichen Feiertagskalender darum, Lebensstationen Jesu nachzuerleben, nachzufühlen, nachzufeiern, meistens mit Bezug zu den Jahreszeiten. Weihnachten ist dann die Geburt mit Vorfreude im Advent. Dann kommt Heilig Drei König, wo angeblich die Weisen aus dem Morgenlande zur Krippe kamen. Ja, das ist der Feierkreis zum Lebensanfang. Und zum Lebensende Jesu gehört eben der Osterzyklus, den ich dann gleich noch etwas genauer durchspreche. Vorneweg, der Ostertermin ist im Jahreskalender variabel. Die zentrale Definitionsgröße ist der Ostersonntag. Von seiner Lage im Kalender hängt alles ab. Alle darauf bezogenen Feiertage und Zeitspannen, auch mit ihren liturgischen Besonderheiten, also etwa Verhüllungen des Kruzifixes vor Ostern oder Einklappen und Umklappen von Altarbildern, das alles verschiebt sich mit der Lage des Ostersonntags. Und das ist per Definition immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Frühlingsanfang, 21. März. So ist das festgelegt und dann sieht man ja, wo dieser erste Sonntag liegt und das ist in jedem Jahr eben etwas anderes. Und ja, diese Lage des Osterfestes, wo kommt das eigentlich her? Es hat Bezug zu Karfreitag, der ist ja immer zwei Tage davor. Das geht im Kern zurück auf das jüdische Pessachfest, mit dem der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gefeiert werden soll. Die sind dann ja angeblich 40 Jahre später ins gelobte Land gekommen. Das hat übrigens historisch höchstwahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Es gibt jedenfalls keine überzeugenden Dokumente. Allerdings habe ich diese Geschichte in der bayerischen Grundschule noch gelernt. Vielleicht hätte man in diesem zarten Lebensalter auch anderes lernen können. Jedenfalls, die Kreuzigung Jesu, die soll ja unmittelbar vor Pessach gewesen sein. Und deswegen will man an diesem Termin festhalten. Daher kommt ja auch die Bezeichnung Jesu als Opferlamm, weil also das Schlachten von Lämmern, das war also damals üblich beim Pessachfest. Agnus Dei, das Lamm Gottes, so nennt man dann Jesus Christus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lamm Gottes, der du die Sünden der Welt auf dich nimmst. Das ist die christliche Ostertradition und ja, es hat unterdessen Kalenderreformen gegeben und das führt dazu, dass in der orthodoxen Kirche das Osterfest meist an einem anderen Sonntag stattfindet. Aber die Traditionslinie soll doch dieselbe sein. Man beruft sich auf denselben Jesus. Ja, zu diesem nachgespielten dramaturgischen Ablauf im Kirchenjahr will ich jetzt die einzelnen Tage durchgehen. Und ich orientiere mich dabei an einer kompetenten Quelle, nämlich an der Internetplattform katholisch.de. Insbesondere unter der Überschrift »Das müssen Sie wissen« vom 31. März 2023, ist also ein Jahr alt, wird aber sicherlich noch gelten. Ob man das wirklich wissen muss als Hörer des Podcasts Freigeist, da bin ich nicht so sicher, aber es passt nun eben zu unserem Thema. Wir beginnen mit dem Palmsonntag. Der Palmsonntag, heißt es da, ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. An diesem Tag beginnt die sogenannte Karwoche. Die Kirche erinnert am Palmsonntag an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Christus ritt auf einem Esel in Jerusalem ein und das Volk huldigte ihm mit Palmwedeln. Also das ist eine Szene, die ja auch bei den Festspielen in Oberammergau immer dabei ist und eine gewisse Rolle spielt. Und es heißt dann weiter, aus diesem Grund treffen sich die Gläubigen am Palmsonntag traditionell vor der Kirche, wo Palmzweige geweiht werden. Und es können aber auch Oliven oder wie in Deutschland üblich Buchsbaumzweige sein. Na, das ist ja beruhigend, dass man so viel Flexibilität immerhin hat. Und wer weiß, wenn sich der Buchsbaumzündler ausbreitet und durch den Klimawandel werden es vielleicht auch in Deutschland irgendwann mal Palmzweige. Aber zur Not können sie eben auch ersetzt werden, Hauptsache Grünzeug. So, und anschließend ziehen die Gläubigen dann in einer Prozession ins Gotteshaus. Dort wird dann die Botschaft vom Leiden und Sterben Jesu verkündet, die sogenannte Passionsgeschichte. Es war der Palmsonntag. Wir sind in der Karwoche. Montag bis Mittwoch der Karwoche sind Tage der Stille und der Besinnung zur Vorbereitung auf die Feiern von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Dabei wird Bezug genommen auf Evangelientexte, die ja schon Hinweise enthalten. Es ist eine spannende Dramaturgie, wie in einem Abenteuerfilm. Man kommt sozusagen der Katastrophe näher und es gibt schon erste Anzeichen, nämlich Andeutungen Jesu über sein eigenes Begräbnis am Montag, die Verleugnung durch Petrus beim Hahnenschrei am Dienstag sowie der Verrat des Judas und das kommende letzte Abendmahl am Mittwoch. Und dann kommt der Gründonnerstag. Wo kommt der Name eigentlich her? Ja, grün, das ist wahrscheinlich nicht das Farbwort, sondern möglicherweise kommt das vom mittelhochdeutschen Greinen, also Weinen. Wie auch immer, am Gründonnerstag werden traditionell in der katholischen Kirche die heiligen Öle für das gesamte Bistum geweiht. Und nun zitiere ich wörtlich aus katholisch.de: Am Abend des Gründonnerstags geht es dann in die heiße Phase. Mit der Messe vom letzten Abendmahl beginnt das sogenannte Triduum Sacrum, die heiligen drei Tage. Gemeint sind die liturgischen Feiern einschließlich der Osternacht, die wie ein einziges großes Hochfest gefeiert werden. Und weiter wird dann erläutert, dass es natürlich um die Erinnerung an das letzte Abendmahl geht, das Christus mit seinen Jüngern hielt, dass an diesem Tage auch häufig eine Fußwaschung stattfindet, als Zeichen unbedingter Dienstbereitschaft am Nächsten, auch in Erinnerung an die unbedingte Menschenliebe Jesu Christi. Und es schließen sich Betstunden und stilles Gebet an, in dem die Gläubigen an das Geschehen am Ölberg denken, wo also Jesus mit einigen Getreuen ja zusammen war und was dann mit der Gefangennahme Jesu endete, wo also die römischen Häscher dann kommen und ihn gefangen nehmen. So ist ja die Story. Und dann kommt der Karfreitag, der Tiefpunkt des Ganzen. Der Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung Jesu. Er wird als Zeichen der Trauer in Stille und Besinnlichkeit begangen. Wieder wörtliches Zitat aus katholisch.de. In Deutschland ist der Karfreitag zudem per Gesetz ein stiller Tag bzw. stiller Feiertag, sodass für ihn besondere Einschränkungen wie etwa ein Tanzverbot gelten, was in der Gesellschaft immer wieder diskutiert wird. Zitat Ende. Ja, das wird in der Tat in der Gesellschaft immer wieder diskutiert und insbesondere von freigeistigen Organisationen als übergriffig angegriffen. Es gibt da ja den Slogan: Ich lass dich beten, lass du mich tanzen. Es gab eine Heidenspaß statt Höllenqual Party bereits im Jahr 2007, veranstaltet vom Bund für Geistesfreiheit. Und das hat dann zu juristischen Auseinandersetzungen im Instanzenweg geführt, betrieben vom Bund für Geistesfreiheit München. Und das hat zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geführt im Oktober 2016, in dem zwar prinzipiell bestätigt wird, dass das ein stiller Feiertag ist, dass man allerdings, wenn eine Veranstaltung selbst einen weltanschaulichen Charakter hat, man dann sehr wohl zum Beispiel auch tanzen darf. Und das führt dazu, dass solche Heidenspaßpartys seither jährlich an Karfreitag stattfinden, in verschiedenen Städten, insbesondere aber auch in München. In diesem Jahr auch angekündigt in der Abendzeitung und an verschiedenen, verschiedenen Tanzclubs durchgeführt. Mit der kuriosen Auflage, dass spätestens alle 2 Stunden eine Durchsage des Veranstalters stattfinden muss, die den weltanschaulichen Charakter dieses Tanzens betont und begründet. Und also etwa erläutert, dass man aus weltanschaulichen Gründen tanzt, um gegen die Übergriffigkeit dieses christlichen Verbots zu protestieren. Und wenn das dann erläutert wird, dann ist es legal. Das sagt das Urteil. Zurück zu den Christen. Am Karfreitag ist der Kreuzweg angesagt. Das sind traditionell 14 Stationen, die man ja in vielen Kirchen auch bildlich dargestellt findet, wo man also den Leidensweg Christi nachverfolgen und nachfühlen kann. Am Nachmittag dann die Feier vom Leiden und Sterben Christi, da ist dann also Gottesdienst natürlich. Und dieser Gottesdienst beginnt, heißt es auf katholisch.de, gegen 15 Uhr zur Todesstunde Jesu. Man weiß also offenbar ganz genau, wann Jesus gestorben ist. Erstaunlich, woher man das weiß. Aber naja, da hört man dann die Passionsgeschichte. Es finden Fürbitten statt und es folgt die Kreuzverehrung. Ein mit einem violetten Fastentuch bedecktes Kreuz wird enthüllt und durch Kniebeugen der Gläubigen verehrt. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen, ruft der Priester. Und die Gläubigen antworten: Kommet, lasset uns anbeten. Naja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Holzsplitter vom Kreuz Christi werden ja als Reliquien verehrt. Das Kreuz spielt da eine entscheidende Rolle. Wenn man alle Holzsplitter, daran erinnere ich, bei dieser Gelegenheit zusammenzählt, da kann man viele Kreuze draus machen. Und mich hat im Vorfeld, als ich ein bisschen ins Netz geschaut habe, belustigt, dass man auf einer Internetseite des Klosters Lorch den Hinweis findet, die echte Kreuzreliquie, die man dort zu haben meint, aber das ist in einem Menü zu finden, das überschrieben ist mit wissenswert und amüsant. Die nehmen es offenbar selber nicht so ganz ernst, die haben Humor, das gefällt mir. An einer anderen Stelle dieser Webseite heißt es, Kloster Lorch sei ein Ort, an dem sich die Stimmung des späten Mittelalters gut erhalten hat. Nun denn, so scheint mir auch diese Karfreitagsliturgie eher von mittelalterlichen Denkformen geprägt zu sein. Sie schließt mit einer Kommunionfeier, also mit der Darreichung der geweihten Hostien. Auf den Karfreitag folgt der Karsamstag, der nicht Ostersamstag heißt, sondern wir sind ja noch in der Karwoche. Der Karsamstag ist der letzte Tag der Karwoche, sowie der vorösterlichen Fastenzeit. Die geht damit zu Ende. An ihm gedenken die Christen der Grabesruhe Jesu und erwarten mit Fasten und Gebet seine Auferstehung. Da finden dann auch keine weiteren Feiern statt, vor allem keine Eucharistiefeiern. Auf dieser Seite katholisch.de steht dann noch der Satz, die Kommunion wird lediglich Sterbenden als Wegzehrung gereicht. Über den Satz musste ich ein bisschen nachdenken. Okay, also Sterbende bekommen dann die Kommunion als Wegzehrung. Weg wohin, fragt man sich. Aber Christen glauben ja, dass es beim Sterben noch irgendwo hingeht. Deswegen sagt man ja auch, es geht dahin. Na, die Betroffenen merken leider nicht mehr, dass sie sich täuschen. Ja, am Karsamstag spätabends folgt dann die Osternacht. Das ist die Nacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag. Die Feier der Osternacht ist der Höhepunkt des Triduum Sacrum und gilt im Kirchenjahr als Nacht der Nächte. Da wird eine Vigilfeier abgehalten. Nachtwache heißt das. Hat nichts mit Feuerwehr zu tun. Das ist also ein nächtliches, spirituelles Beisammensein. Eine Messe, die beginnt jedenfalls nach Sonnenuntergang am Karsamstag und vor Sonnenaufgang am Ostersonntag. Die Priester segnen das Osterfeuer, entzünden daran die Osterkerze und es folgt das gesungene Osterlob. Alle freuen sich. Es schließen sich bis zu 7 Lesungen aus dem Alten Testament an. Hiernach erklingt das Gloria. Ab diesem Zeitpunkt spielt die Orgel wieder, die vorher still war. Die Glocken läuten, die vorher still waren. Und das Licht der Kirche wird angeschaltet. Freudige Zeichen der Auferstehung Jesu. Steht auf katholisch.de. Es folgen die neutestamentlichen Lesungen. Es erklingt das Halleluja. Und es finden dann auch Tauffeiern statt. Das ist ein traditioneller Tauftermin. Es wird auch das neue Taufwasser gesegnet. Also da ist sozusagen alles geboten und das ist sicherlich eine schöne Atmosphäre. Eine überzeugte Katholikin hat mir mal vorgeschwärmt, wie schön so ein Erleben einer Osternacht sein kann. Das glaube ich auch in der Tat. Also in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, wenn man sozusagen die Dämmerung und die Nacht gemeinsam erlebt und das entsprechend inszeniert ist, das macht schon Eindruck. Das ist sicherlich das, was man in der Psychologie ein Mikroabenteuer nennt. Das gefällt den Beteiligten, das will ich gar nicht glauben. Ja, und dann hat der neue Tag begonnen. Das ist der Ostersonntag, der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Es heißt ja am dritten Tage auferstanden. Das ist wieder diese biblische Zählung. Ne? Der erste Tag ist der Karfreitag, Karsamstag der zweite und Ostersonntag dann der dritte. Und das ist eben das Osterfest und dann beginnt die Osterzeit, die bis Pfingsten dauert. Das sind dann wiederum 50 Tage. Da liegt auch Christi Himmelfahrt dazwischen. Und darüber habe ich schon in der Freigeistfolge 15, schon ein paar Jahre her, geredet. Also das hängt unmittelbar dann am Ostertermin. Ja, wenn wirklich jemand aus dem Tode auferstanden wäre, dann müsste man das mindestens eine Woche lang feiern. Das meine ich schon auch. Aber kann das denn der Fall gewesen sein? Ist das mit den Naturgesetzen verträglich? Wie wörtlich soll man das alles nehmen? Also viele moderne Theologen ziehen ja mindestens in Erwägung, dass das nur bildlich zu verstehen sei und im übertragenen Sinne und so weiter. Allerdings ein Studienkollege, damals im Physikstudium, überzeugter Christ, der hat mir gesagt, ja, er wüsste nicht, gegen welches Naturgesetz denn die Auferstehung tatsächlich verstoßen würde. Also die klassische Mechanik handelt von Massenpunkten oder von kontinuierlichen Materieverteilungen, die Elektrodynamik von elektrischen Feldern. Man kann Atome beschreiben und Moleküle und deren Zusammensetzung. Die Thermodynamik sagt, dass die Entropie wächst und sich Vorgänge in der Regel nicht umkehren. Aber das ist ein statistisches Gesetz. Wenn man das sehr genau nimmt, dann könnte man in der Tat sagen, das schließt extrem unwahrscheinliche Sonderfälle nicht von vornherein aus. Aber sie sind eben extrem unwahrscheinlich. Und ein Quanteneffekt wird der Lebenszustand Jesu Christi ja auch nicht gewesen sein. Eine Überlagerung aus Lebend und Tod? Nein, Gottes Sohn ist nicht Schrödingers Katze. Und er ist in Wahrheit ja noch nicht mal Gottes Sohn. Wie soll man damit also umgehen? Spott und Hohn für Gott und Sohn? In der Tat hatte ich früher mal, als ich noch etwas kämpferischer drauf war, die Idee, dass man eine freigeistige Veranstaltung organisieren sollte unter dem Stichwort Auferstehung, nein, danke. Um sozusagen mit Bezug auf naturalistische Überzeugungen diese ganzen Erzählungen abzulehnen. Und in der Tat, kritische Fragen kann man da viele stellen. Auferstehung, in welchem Zustand denn? Im Zustand jugendlicher Gesundheit? Oder ist es schon der ältere und gebrechliche Mensch, der da aufersteht? Oder braucht man ein essentialistisches Verständnis der Person, so wie man ja nach Jahrzehnten auch Verstorbener irgendwie gedenkt und schon weiß, wer die Person ist, ohne sich dann in der Erinnerung präzise festzulegen auf ein Lebensalter oder so? Braucht man solche philosophischen Bezüge? Naja, unterm Strich denke ich doch, dass letztlich Wunschdenken dahinter steckt, dass die Prägung durch religiöse Erziehung ein solches Wunschdenken auch, wenn das angebliche Geschehen extrem unwahrscheinlich ist, subjektiv plausibel erscheinen lassen kann. Ich erinnere mich, dass ein intelligenter Philosophiedozent, ein Österreicher, mir mal im Privatgespräch erklärt hat, also die Auferstehung Jesu sei für ihn tatsächlich die beste und die plausibelste Erklärung dafür, dass das Grab leer war. Nach einigen Bibelstellen war ja tatsächlich sozusagen das Grab leer, ja, der schwere Stein zur Seite gerückt und man müsse sich dann eben fragen, wo der Leichnam hin verschwunden sei. Der Mann hat also ganz im Sinne der Philosophie sozusagen den Schluss auf die beste Erklärung gesucht und fand die beste Erklärung in der Auferstehung. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen getäuscht. Für die rationale Beurteilung würde ich mich auf David Hume berufen, der große schottische Aufklärungsphilosoph, der ja in seiner berühmten Schrift An Inquiry Concerning Human Understanding schon 1740 im Kapitel 10 sich mit Wundern auseinandergesetzt hat und der eine Abwägung empfiehlt. Was ist denn plausibler, dass der Inhalt einer Wundererzählung stimmt oder dass andere Erklärungen plausibel machen, wie es zu dieser Erzählung kommen konnte, obwohl es tatsächlich nicht so war. Weil Menschen leichtgläubig sind und weil sie einander etwas erzählen und weil durch den Stille-Post-Effekt sich der Inhalt von Erzählungen ändern kann und weil es nachgelagerte Interessen gibt, Texte redigiert werden und so weiter. Was ist plausibler? Das muss sich jeder fragen. Tja, und auf einer kulturellen Ebene können wir uns fragen, wie konnte sich diese Legende um Jesu Auferstehung derart durchsetzen? Ich nenne das jetzt eine Legende. Man könnte ja auch andere Sagen und Legenden nachspielen. Etwa die Sagen des klassischen Altertums. In Buchform herausgegeben von Gustav Schwab, stand früher in jedem bildungsbürgerlichen Bücherschrank. Warum gerade die Jesusgeschichte? Oder Odysseus. Nehmen wir Odysseus. Odysseus ist auf jeden Fall alt genug, mindestens 2000 Jahre sollte man dann ja schon sein. Und was hat der Mann nicht alles erlebt? Heldentaten im Trojanischen Krieg, Irrfahrten, und das kann man doch alles interpretieren. Stehen die etwa nicht für unser aller Irrfahrten im Leben? Man kann aus den diversen Begegnungen, selbstverständlich, wenn man will, auch eine Art Liturgie basteln und einzelne Feiertage definieren. Die Begegnung mit dem Kyklopen Polyphem etwa. Passiert es nicht auch uns andauernd, dass wir Menschen treffen, die in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind, quasi einäugig? Oder die Zauberin Kirke, auf die Odysseus trifft und die seine Gefährten in Schweine verwandelt hat. Nach Alkoholgenuss auch noch, ist das nicht aus dem Leben gegriffen? Gibt es nicht Frauen, bei denen Männer zu Schweinen werden? Oder der Besuch im Totenreich. Ja, Friedhofspflege, klar, das braucht man auch. Begegnung mit den Sirenen, auch sehr sinnvoll. Der Tag des Probealarms in Zeiten des Zivilschutzes. Und dann kehrt Odysseus heim und er erschlägt die Freier nach seiner Rückkehr. Er erschießt sie mit dem Bogen. Ja, das ist sehr brutal. Das muss man uminterpretieren. Das war vielleicht gar nicht gemeint. Gemeint ist nur ein inneres Erschlagen, nur eine zivile Verachtung. Das steht zwar ausdrücklich anders in der Odyssee, aber hier kann uns ja die Biegsamkeit der Theologie in ihren Interpretationen durchaus Vorbild sein. Was will ich damit sagen? Also auf Grundlage solcher Erzählungen sind viele Feiertage gestaltbar und interpretierbar. Aber wenn jetzt die Odysseus-Geschichte derart dominant verankert wäre im Jahreskreis, dass es dazu staatliche Feiertage gibt, dann würde man doch sagen, das ist eine völlig willkürliche Überhöhung eines Einzelschicksals. Das kann doch nicht universelle Geltung beanspruchen, sondern das ist nur Ausdruck eines speziellen Kulturkreises in einer speziellen Epoche. Die Textquellen sind nachträglich bearbeitet worden, vielleicht interessengeleitet, redigiert und letztlich, wer weiß, ob das alles überhaupt so stattgefunden hat. Wahrscheinlich nicht. Okay. Und wie ist es denn bei der Jesus-Legende? Ja, das ist eine völlig willkürliche Überhöhung eines Einzelschicksals. Es ist nicht universell, es ist Ausdruck eines speziellen Kulturkreises in einer speziellen Epoche. Und die Textstellen wurden nachträglich interessengeleitet redigiert. Und wer weiß, ob das alles so stattgefunden hat? Und wahrscheinlich eher nicht. Wie sollte man nun aus Sicht eines säkularen Humanismus mit diesen schönen Feiertagen umgehen, die da Osterfest heißen? Nun, Ostereier, Osterzweige, Osternester, Osterhasen, das sind natürlich Fruchtbarkeitssymbole. Da geht es um die Natur, die Rückkehr des Naturwuchses und der Naturtriebe. Das ist doch etwas, was genau in die Jahreszeit passt, was sozusagen nach der Winterruhe und nach den grauen Tagen uns alle neu erblühen lässt. Und das kann sehr wohl Anlass für Festtage sein, wenn man das Ganze nicht falsch metaphysisch auflädt, sondern bodenständig naturalistisch versteht. Ich möchte dazu eine Meldung des Humanistischen Pressedienstes zitieren, die schon 10 Jahre alt ist, aber immer noch gültig. Meldung Nummer 18407 vom 23. April 2014, Autor Walter Otte. Er schrieb damals: Das Osterfest als Frühlingsfest und die österliche Folklore mit Eiern, Osterbrunnen, Osterhasen waren ursprünglich heidnisch und schon vor dem Siegeszug des Christentums vorhanden. Ein allgemeines Frühlingsfest ist in der Tat hochwillkommen, eine emotionale Notwendigkeit, das ist ein Zitat, nach dem Winter mit seiner Kälte und Erstarrung, so formuliert es etwa der Philosoph Joachim Karl aus Marburg, der für ein säkulares Osterfest als Fest des Frühlings und der Lebensfreude plädiert. Für ein Fest somit, das die gesamte Gesellschaft ansprechen würde, das weniger mit einem qualvollen Foltertod und mehr mit Lebensfreude zu tun hätte. So. Aber ja, das sieht nicht jeder so. Ich zitiere, weil es so schön ist, noch aus einer Seite im Netz, die überschrieben ist mit Halleluja und Hasenfest, wie Ostern wurde, was es ist. Das ist eine Seite auf der Plattform evangelisch.de. Diese Seite hat das schöne Motto, mehr als du glaubst. Das ist wahr, da wird viel mehr behauptet, als ich glaube. Und zum genannten Thema steht auf dieser Seite: So wie der Glaube im Zeitalter fortschreitender Säkularisierung verdunstet, versickert das Wissen um die kirchlichen Feiertage. Soweit sehr richtig. Das freut die alten und neuen Atheisten. Da bin ich gar nicht so sicher. Zur Werbung in eigener Sache greifen die allerdings gern auf die christlichen Symbole zurück. Ja, das ist ja erstaunlich. Wieso greifen wir auf die christlichen Symbole zurück? Im weiteren Textverlauf wird dann darauf hingewiesen, dass die Hypothese einer germanischen Frühlingsgöttin Ostara, worauf man lange Zeit die Bezeichnung Ostern zurückgeführt hat, wahrscheinlich nicht haltbar ist, sondern dass Ostern wohl eher aus der Himmelsrichtung Osten abgeleitet werden müsse. Dass Osten der Ort der aufgehenden Sonne sei, das ist zweifellos wahr, und somit Symbol für den auferstandenen Christus. Deswegen auch traditionelle Osterfeuer. Es wird dann beim Thema Feuer an die altrömischen Tempel, an die Vestalinnen erinnert. Seit jeher feierten die Menschen den Sieg über den Winter. Das ist schon wahr. Und dann heißt es weiter, die Christen deuteten das Erwachen der Natur im Frühling auf die Auferstehung Jesu um, der als Licht der Welt die Finsternis erhält. In der Osterkerze führten sie zudem griechische und römische Traditionen weiter. So, das ist alles richtig, aber das heißt ja eigentlich das Gegenteil. Das heißt, die Christen haben sich angeeignet, was es vorher schon gab. Es ist nicht etwa so, dass die Atheisten auf christliche Symbole angewiesen sind. Das war ja genau umgekehrt. Und in diesem Text geht es dann allerdings weiter mit Bezug auf Osterei und Osterhase. Die haben, liest man da mit Erstaunen, eher christliche Wurzeln. Das Ei ist von alters her Sinnbild von Leben und Auferstehung. Bereits die frühen Christen gaben ihren Toten ein Ei mit ins Grab. Farbige Eier sind erstmals im alten Ägypten bezeugt. Und so weiter. Und zum Hasen heißt es, er wird bereits vom Kirchenvater Ambrosius im Jahr 339 in Trier geboren, als Auferstehungssymbol erwähnt. Soll das ein Argument dafür sein, dass Ei und Hase christlich sind? Im Text geht es dann weiter über byzantinische Tiersymbolik und es schließt mit dem schönen Satz, erstmals erwähnt wurde der Osterhase Ende des 17. Jahrhunderts in einem Werk von Georg Frank von Frankenau. Der Heidelberger Arzt warnt darin vor übermäßigem Eierkonsum. Zitat Ende. Tja, liebe Freunde, also die Natur ist älter und größer als der Glaube. Und daran kann auch evangelisch.de nichts ändern. Und wer glaubt, dass sein Gott älter und größer als die Natur ist, der trägt eine Begründungslast, die er nicht einlösen kann. Aber bleiben wir zum Schluss dieser Podcast-Folge beim Naturbezug. Kommen wir zu sprechen auf unseren Nationaldichter Johann Wolfgang von Goethe, auf sein berühmtes Gedicht »Der Osterspaziergang«. Das trifft genau die Atmosphäre des Frühlingserwachens und die Natursehnsucht der Städter an den Osterfeiertagen. Es ist Teil von Faust I und stammt von 1801. Immer noch sehr passend. Manche Bildungsbürger und Bürgerinnen können es auswendig. Ich zitiere. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen, nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor drängt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der straßenquetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Ich unterbreche hier kurz. Der Bezug zu Ostern wird ja hörbar. Und Goethe meint, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Es wird also rückbezogen auf die Lebenssituation des Menschen. Und er schreibt von der Kirchen ehrwürdiger Nacht. Da wird kein Glaubensinhalt verteidigt, da geht es eigentlich nur um die Atmosphäre, sind sie alle ans Licht gebracht. Sehr schön doppeldeutig, das ist das Licht des erwachenden Frühlings. Man kann es aber auch als Licht der Aufklärung, wenn man den Kirchenraum verlässt, im übertragenen Sinne verstehen. Na gut, wie geht das Gedicht weiter? Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Na, wenn das nicht humanistisch ist. Schöne Feiertage und eine frohe Frühlingszeit.